Ja, vielen Dank für die Anmoderation, für die Einladung hier heute. Vielen Dank auch, dass es dieses Netzwerk gegen Kinderarmut überhaupt gibt und jetzt auch aktiv ist. Genau, ich greife ein Thema auf, was im Video schon aufkam, nämlich die Auswirkungen von Kinderarmut, dass diese sich auf Bildungschancen auswirken, und versuche dann ein bisschen rauszugehen, wie weit das sich da diese Kreise ziehen. Ich habe mir meinen Input so zurechtgelegt, dass ich eigentlich so die Hälfte meiner Zeit, also eigentlich waren es mal 40 Minuten, dazu nutzen würde, einen Input zu geben und dann noch ein bisschen Zeit hätte für Nachfragen. Wir können mal schauen, wie wir das hinkriegen, auch zeitlich. Und ich habe ein paar wirklich aktuelle Informationen auch mal mitgebracht. Das ist vielleicht auch da dann auch ganz spannend. Erstmal kurz zu mir. Das machen wir immer, wenn wir uns vorstellen als eine Organisation, bei der es darum geht, Leute zum Studium zu motivieren, reden wir natürlich auch darüber, dass wir selber studiert haben. Ich habe in Berlin studiert, an der Freien Universität. Ich bin Kommunikationswissenschaftler, habe aber auch ein bisschen breit in anderen Fächern mich auch ein bisschen informiert und das ist eigentlich ganz sehr spannende Studienzeit auch da gehabt, auch viel in Hochschulgremien aktiv gewesen, habe dann noch einen Wissenschaftsmarketing-Studiengang an der TU Berlin draufgesetzt. Aber ich vertrete die Organisation Arbeiterkind.de, aber in unserem Gründungsteam, dem ich gehöre, unserem dreiköpfigen Gründungsteam, bin ich das Akademikerkind aus einer traditionellen Akademikerfamilie. Und das ist so ein bisschen auch, woher so dieser Antrieb für Arbeiterkind.de zum Teil auch kam. Meine Mitgründerin, meine Partnerin seit 17 Jahren, die Katja Urbatsch, die ich im Studium kennengelernt habe, kommt aus einer Familie, in dem die Eltern nicht studiert haben, in dem die Verwandten nicht studiert haben, die als erster in ihrer Familie an die Universität gegangen ist, Nordamerika-Studien studiert hat, ausgerechnet Nordamerika-Studien, was will man denn damit dann nachher machen, und die sich dann halt erstmal zurechtfinden musste in der Studienwelt, in der Hochschulwelt, die einen riesigen Respekt hatte vor dieser Hochschule und dann in den ersten Semestern auch nie zu einem Professor ins Seminar gegangen ist, weil, oh, das ist ja ein Professor. Meine Großeltern väterlicherseits, beides promovierte Ärzte, mein Vater außerplanmäßiger Professor, für mich war so ein Professor, ja, ein Professor. Ich wusste sofort im ersten Semester, ich kann mir die Studienordnung geben lassen im Sekretariat und ich kann mich darauf berufen. Und ich bin da wirklich komplett andere Selbstverständnisse. Und weil wir das halt auch gemerkt haben, was das bedeutet, was das mit einem macht, haben wir dann halt gesehen, da ist was notwendig, dass wir jetzt was, dass wir da aktiv werden zu dem Thema. Ja, auch wieso geht es anderen nicht so wie mir? Wieso haben es andere schwerer, sich hier zurechtzufinden? Und was hätten die eigentlich gebraucht? Was ist der Vorteil, den ich hatte? Wie kriegen wir den an die anderen? Und wieso Arbeiterkind allgemein und wieso Arbeiterkind hier heute? Und da habe ich zwei Sachen rausgearbeitet, die wir, glaube ich, als Ideale haben sollten als Gesellschaft und eigentlich auch haben. Nämlich, das ist auch eigentlich so ein großer Konsens, der Familienhintergrund darf nicht ausschlaggebend sein darauf, welche Wege einem offen stehen in dem Bildungssystem, in den späteren Berufschancen, im Beruf, in der Karriere am Endeffekt. Und wir sehen das, im Bundestag sitzen 90% Akademiker, in den Vorständen von den großen Unternehmen, den Autobauern, sitzen fast nur Akademiker. Und eigentlich muss ja jedem dieser Weg in genau diese Positionen, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Vorstandsvorsitzender eines Autobauers, muss jedem offen stehen, unabhängig davon, aus welcher Familie er oder sie kommt. Und das ist eigentlich so ein Versprechen, was wir als Gesellschaft eigentlich leichtfertig geben. Aber halten wir es ein? Und dann haben wir gemerkt, als wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten, also ich als Studentenvertreter auch schon ein bisschen länger, der Faktor Familienhintergrund Der greift auch viel länger im Bildungsweg ein, als man sich das vorstellt, auch weit hinter der Kindheit. Wenn man, häufig hatten wir so diese Idee, naja, es ist so ein bisschen wie ein so Eierlaufen, und wir haben gemerkt irgendwie, dass die Bildungschancen eines Kindes da auf den ersten Metern in der frühkindlichen Bildung, da fällt uns schnell das Ei vom Löffel. Da haben wir gemerkt, wir müssen auf den ersten Metern vorsichtig und langsam gehen, und manche denken dann, aber nach den ersten Metern, nach der frühkindlichen Bildung, dann können wir anfangen zu rennen. Und das möchte ich jetzt gleich auch aufzeigen. Der Bruch in den Bildungschancen, der kann an jeder Stelle des Bildungsweges kommen, und das auch sozial abhängig. Und hierzu dann halt wirklich die aktuellen Zahlen. Das ist jetzt aus der Studie übernommen, deswegen sind die Zahlen nicht gut zu lesen. Das ist der sogenannte Bildungstrichter. Der ist vor 2 Wochen erneut rausgekommen. Der beschreibt eigentlich, wie sehen Bildungswege von Akademikerkindern aus, also aus Kindern, wo mindestens ein Elternteil ein Studium abgeschlossen hat, und wie sehen die Bildungschancen und die Bildungswege aus von denen, wo auf jeden Fall keiner der Eltern einen Hochschulabschluss erreicht hat. Wir haben dann auf der linken Seite 100 Kinder aus Akademikerfamilien, und auf der rechten Seite vergleichen wir das mit 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien. In der Realität sind es aber nicht gleich große Gruppen, immer im Hinterkopf behalten. In der Realität haben nur 28% aller Kinder Elternteile mit akademischem Bildungsabschluss, und dann sind es entsprechend 72%, die das nicht haben. Also das ist natürlich hier keine gleich großen Gruppen. Und bei Akademikerkindern, da kommt dann das, die erste Bildungshürde, die große Bildungshürde im deutschen Bildungssystem, wo selektiert wird, das ist der Übergang Grundschule und weiterführende Schule. Und hier hat man dann halt die Werte genommen beim Erreichen der gymnasialen Oberstufe. Da merkt man, von 100 Kindern aus akademischem Elternhaus erreichen immer noch 83 die gymnasiale Oberstufe. Also annähernd ist das so, alle, die es überhaupt mit den schulischen Leistungen überhaupt hinbekommen. Viel fällt da nicht raus. Und dann geht es weiter, und das ist dann halt dieser Übergang von denen, die gymnasiale Oberstufe erreichen, den Akademikerkindern, nenne ich sie jetzt etwas vereinfacht, 87% fangen dann auch ein Studium an. Und auch spannend an dieses Hellblaue an dieser Seite, 17% aller Akademikerkinder schaffen es dann vielleicht doch nicht auf die gymnasiale Oberstufe. Aber von denen finden immerhin noch 40% trotzdem über zweiten und dritten Bildungsweg den Weg an die Universitäten. Das heißt, da ist in den Familien die gleiche Erzählung, wie ich aus meiner Familie hatte, dass ein Studium etwas sehr Wichtiges ist, dass ein Studium etwas ist, was sich richtig lohnt, was dir sehr, sehr viele Chancen eröffnet, was dir gute Gehälter, einen guten sozialen Status und Ähnliches eröffnet. All diese Erzählungen sind nicht nur in meiner Familie drin, die sind auch in ganz anderen Familien drin, und das sieht man an den Zahlen. Und dann schauen wir uns die 100 Kinder aus nicht-akademischem Elternhaus an, und da haben wir dann halt diese erste Bildungshürde. Den Weg Richtung gymnasialer Oberstufe schaffen da dann auch nur noch 46 von 100 Kindern. Und der Großteil landet dann auf anderen Schulen, wo dann halt auch der Weg dann halt irgendwie in ein berufliches Bildungssystem dann auch praktisch erfolgt. Aber, und das ist dann halt, glaube ich, das, was unsere Initiative so wichtig macht, es ist nicht, wenn die in die gymnasiale Oberstufe kommen mit den Akademikerkindern, dass die sich dann gleich verhalten irgendwann, weil es sind ja 17, 18, 19-Jährige, die den dann halt Abitur machen, sondern sie verhalten sich immer noch anders. Während 87, 80% der Akademikerkinder ja dann halt nach der gymnasialen Oberstufe den Weg an die Universität finden, sind es nur noch 47 bei den Nicht-Akademikerkindern. Und dann merkt man, 46 haben wir oben, 47 haben wir unten als Übergangsquote jeweils. Das heißt, die zweite Hürde ist genauso hoch für die Nicht-Akademiker-Kinder wie die erste Hürde. Und das ist wirklich das Markante, dass man halt denkt, naja, wenn die es halt bis dahin schaffen, dann sind sie ja durch. Aber das ist nicht so. Und da ist dann auch tatsächlich das, was wir auch eigentlich so immer erwarten, naja, wenn man halt das nicht in die gymnasiale Oberstufe geschafft hat, dann schafft es ein kleiner Teil, hier sind es dann 10%, noch an die Universitäten über zweiten, dritten Bildungsweg. Wie gesagt, bei den Akademikerkindern ist es eine Massenbewegung mit 40%, die dann trotzdem noch den Weg an die Universitäten finden. Und das ist, glaube ich, am Ende, muss ich noch kurz zusammenfassend sagen, es sind dann halt bei den Akademikerkindern 79 von 100, die den Weg an die Universitäten finden, also weitestgehend alle, die diesen Weg überhaupt schaffen können, und nur 27 Kinder von 100 aus den nicht-akademischen Familien. Und das bedeutet eigentlich, unsere Bildungswege sind sehr, sehr stark sozial abhängig, da passt was nicht. Historisch gesehen sind diese Zahlen, haben sich auch bei Akademikern und Nicht-Akademikern Kindern übrigens auch in beiden Gruppen leicht erhöht. Die Zahlen für 2009, das sind jetzt die Zahlen für 2016, die errechnet wurden, die Zahlen für 2009 waren es noch 23 Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien und 77 Kinder aus Akademiker-Familien, die diesen Weg geschafft haben. Beide sind jetzt etwas erhöht. Wir haben uns natürlich dann, als wir angefangen haben mit arbeiterkind.de, auch überlegt, woran liegt so etwas, und haben dann halt zentrale Faktoren identifiziert, warum dann halt Kinder aus Familien, wo es keine Vorbilder gibt, wo es keine halt als akademischen Elternhäusern da diesen Weg nicht gehen. Und das sind zum einen, und das ist das, womit wir sehr, sehr häufig konfrontiert werden, Informationsdefizite. Und das bedeutet halt, dass tatsächlich der Begriff BAföG vielleicht bekannt ist, aber dieses Standardinstrument BAföG halt wirklich nicht genau, man weiß, was ist das, wie funktioniert das, bekomme ich das wirklich und so etwas. Dass es dann halt auch andere Möglichkeiten gibt, welche Wertigkeit mit einem Studium auch tatsächlich dann halt verbunden ist. Das ist, glaube ich, nochmal was, wo wir auch sehr viel rangehen mit Informationen. Ängste und Vorurteile, das ist tatsächlich auch dieses, man weiß nicht, wie geht es nach der Schule weiter, was wird von mir im Studium verlangt, wollen die das irgendwie so ein bisschen mein Niveau aus der Oberstufe, reicht das oder muss ich eigentlich zu den Tollen in der Oberstufe gehören? Das ist tatsächlich fächerabhängig. Dann halt auch Vorurteile im Sinne von, naja, diese arbeitslosen Akademiker, die Taxi fahren, die es dann in der Realität praktisch nicht gibt. Also ganz kleine Grüppchen, die dann vollkommen überhöht werden. Und tatsächlich haben wir eine statistische Vollbeschäftigung von Akademikern, beinahe auch sogar in wirtschaftlichen Krisenzeiten immer unter 5%, aktuell annähernd 2% Arbeitslosigkeit. Und dann halt ganz, ganz viel sind Vorbilder. Und natürlich, in meiner Familie, da wurde beim Abendessen diskutiert, natürlich auch über Politik, klar. Und natürlich haben dann auch die Eltern auch vom Studium erzählt. Und dann sagen die vielleicht auch mal, naja, wirst ja sehen, wie das ist, wenn du selber studierst. Und bei anderen Familien, gut, da wird erstens an meinem Abendessen nicht so viel geredet. Das merken wir an anderer Stelle dann halt auch, erst recht nicht über Politik. Und zweitens, also eher tendenziell, nicht immer. Und zweitens, dann erzählen die Eltern halt, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, das merkst du dann ja vielleicht auch, wenn du selber eine Ausbildung machst. Also unterschwellige Botschaften dann halt für die Bildungswege sind dann halt auch immer aus dem Elternhaus drin. Und dann braucht es Leute, die halt was anderes sagen. Genau, und das hat dann halt zur Konsequenz, dass viele Leute einen Bildungsweg einschlagen, der gar nicht für sie gemacht ist, sondern einfach, weil sie nur ihren Eltern folgen. Das könnte man auch für die Akademikerkinder jetzt ummünzen. Aber es ist nicht das Anliegen unserer Organisation, weil Akademikerkinder, die eine Ausbildung machen, sind jetzt nicht keine Menschen, die häufig in eine soziale Härtesituation kommen. Für uns heißt das, also was wichtig ist, es braucht Leute, die von außerhalb der Familie kommen und die dann halt diese Kinder beeinflussen mit einem anderen Einfluss als dem elterlichen Einfluss. Und das haben wir ja ganz viele auch erzählt bekommen, dass die meisten jetzt erst in ihrer Familie studieren, jemanden benennen können, der oder die sie stark beeinflusst hat auf diesem Weg, einen Lehrer, einen Nachbarn, irgendwelche Akademiker, die gesagt haben, hey, das ist was für dich. Und das wollen wir halt als Organisation so ein bisschen mal weniger dem Zufall überlassen. Und diese Menschen, die wir brauchen und die wir hoffentlich auch haben, sind die, die begleiten, unterstützen und halt auch ermutigen. Bisschen was zu arbeiterkind.de, das ist, glaube ich, dass ich uns auch wirklich vorstelle, was wir machen. Wir haben angefangen mit einer Webseite, wo wir all diese Informationen draufgesetzt haben, die wir hätten alle zum Anfang des Studiums gerne gehabt hätten, versuchen dadurch schon gleich am Anfang Informationsdefizite anzugehen, stellen jetzt halt auch viel mehr unsere anderen Unterstützungsmöglichkeiten vor, die wir haben. Aber es fängt dann halt erstmal an mit einer Webseite. Und es geht dann, und das ist das, was uns total fasziniert hat, wir sind jetzt 10 Jahre alt, arbeiterkind.de. Und wir sind enorm schnell gewachsen, weil sich ganz viele Leute damit identifizieren können, mit unserem Anliegen. Und wir haben jetzt etwa 6.000 Ehrenamtliche in 75 lokalen Gruppen in ganz Deutschland, die sich regelmäßig treffen, die selber eine kleine Community für sich selbst sind, sich gegenseitig ermutigen, die aber auch Aktivitäten machen, um dann halt auch diese Unterstützung zu leisten. Wir haben Ministerien, auch insbesondere in den Ländern, zum Beispiel in Thüringen, in Hessen, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, auch regionale Stellen, die unsere ehrenamtlichen Gruppen unterstützen können, dass zum Beispiel Generationswechsel dann halt auch wirklich funktionieren. Und unsere Ehrenamtlichen, die sind auch aktiv und die haben im letzten Jahr 13.000 Schülerinnen und Schüler in Schulen erreicht und auch nochmal 15.000 intensive Gespräche an Infoständen, zum Beispiel auf Bildungsmessen, zum Beispiel an Hochschulen auch geführt. Und dadurch erreichen wir natürlich dann wirklich auch den Teil und teilweise auch intensiv der Schülerinnen, die diese Ermutigung brauchen. Unsere Ehrenamtlichen sind selber Vorbilder. Die allermeisten sind selbst die ersten in ihrer Familie, die studiert haben und können dann ihre Bildungsgeschichte erzählen, können sich dann vor eine Schulklasse stellen und sagen, ich saß vor 10 Jahren auch da, wo ihr jetzt sitzt und habe mich gefragt und das ist total toll. Und was wir machen, wir als hauptamtliches Team unterstützen die Ehrenamtlichen, wir organisieren für die Workshops, Trainings, wir bringen denen die Materialien, damit sie halt auch aktiv werden können. Wir vernetzen die, damit auch die dann halt wirklich auch qualifiziert und da auch unterstützen können und nicht nur das Ganze halt auf der Ich-kann-was-Ebene laufen muss. Im letzten Jahr hatten wir damit dann halt 366 Infoveranstaltungen für Schülerinnen an Schülern. Das sind üblicherweise 1,5 Stunden vor einer Klasse. Ganz viel über Bildungsfinanzierung erzielen. BAföG, Stipendien, eben diese Notfallfinanzierungsmöglichkeiten, wenn man irgendwo durchfällt. Auch das, da gibt es natürlich noch politische Lücken zu stopfen, klar. Und auch an Infoständen, an Bildungsmessen 300 Stück. Also da sind unsere Ehrenamtlichen deutschlandweit sehr aktiv und da sind wir total fasziniert, weil wir haben nur eine kleine Initiative gestartet. Wir hätten nicht gedacht, dass da sowas draus entsteht. Das ist halt wirklich ganz, ganz viel Zivilgesellschaft, Ehrenamt. Was die dann halt machen, was wir gemerkt haben, ist, dass wir einen bedarfsorientierten Ansatz brauchen. Wir haben kein 1:1 Mentoring-Programm, weil das sich Jugendliche nicht darauf einlassen wollen. So schnell dann halt, die haben manchmal nur eine Frage, dann kriegen sie eine Frage beantwortet und das Angebot, du kannst wiederkommen und ich beantworte dir nochmal eine Frage oder ich unterstütze dich eine Phase lang. Die brauchen vielleicht eine Unterstützung während einer Stipendienbewerbung, dann bekommen sie diese Phase lang eine Unterstützung und du kannst immer wiederkommen. Und ich unterstütze dich im Zweifelsfall auch dein ganzes Studium lang und manchmal entstehen dadurch halt Kontakte, die das ganze Studium über hinweg helfen. Wir kooperieren mit allen Begabtenförderwerken und Stiftungen. Stipendien ist so etwas, das ist, war eine ganz lange Zeit so ein Herrschaftswissen von Akademikerfamilien, was an die Kinder weitergereicht wurde, dass die dann wussten, du brauchst kein 1-0er-Abi, du brauchst nicht mal eine 1 vorm Komma für ein Stipendium. Die gucken viel mehr auf Engagement. Andere wussten das halt nie. Und deswegen machen wir sehr, sehr viel, viel Werbung für Stipendien und wir arbeiten mit allen Begabtenförderwerken, auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ganz wunderbar zusammen, um hier Stipendien für diese Zielgruppe bekannter zu machen und dieses und da, und wir wissen, wenn jemand ein Stipendium bekommt, dann sind die finanziellen Fragen, dann haben wir die abgehakt. Dann ist zumindest finanziell das Studium weitestgehend gesichert und dafür sind die halt wirklich gut. Bei uns geht die Unterstützung vom Übergang Schule ins Studium bis zum Übergang Studium in den ersten Beruf, weil wir machen ja quasi dieses Versprechen, wenn du Akademiker wirst, dann klappt das auch mit der fehlenden Arbeitslosigkeit, dass du einen Job halt bekommst und dieses Versprechen müssen wir einhalten. Und auch da gibt es dann natürlich auch nochmal so diese Techniken, sich für einen akademischen Beruf zu bewerben, den akademischen Arbeitsmarkt zu kennen, wenn die Eltern kennen einen anderen Arbeitsmarkt, der auch etwas anders funktioniert, wo dann halt bei der Bundesagentur alle Stellen auch ausgeschrieben und bekannt sind. Akademischer Arbeitsmarkt, ganz viel nicht richtig ausgeschrieben, ist wirklich eine andere Welt. Wir machen inzwischen, weil wir 10 Jahre alt sind, auch mit denen, die sich mal für uns engagiert haben, auch einen kleinen Alumni-Kreis, versuchen uns da jetzt so ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir haben eine tolle Videokampagne, die heißt erste-an-der-uni.de, da arbeiten wir dann mit Vorbildern, teilweise auch Promis, teilweise einfache Studierende, die einfach als Erststudierende dann ihre Geschichte erzählen und das ist teilweise sehr motivierend, das ist wirklich schön breit gefächert, dann halt, wen wir da haben, die da ihre Geschichten erzählen, das spricht dann, glaube ich, da findet jeder eine Person, die ihn oder sie anspricht. Wir laden natürlich immer ein, auch bei uns mitzumachen, uns vor Ort zu unterstützen. Das findet man in unseren lokalen Gruppen auf arbeiterkind.de/Gruppen, auch oft schön auf einer Karte und findet dann halt, okay, was ist bei mir im Bundesland, bei mir vor Ort, wo sind die aktiv, wann treffen die dich, wie kann ich zu denen Kontakt aufnehmen. Wir haben ein eigenes soziales Netzwerk, über die sich dann halt auch zwischen den Treffen organisieren können, fast schon von Anfang an. Und wir sind natürlich auch eine spendenfinanzierte Organisation. Also wer keine Zeit spenden kann, der kann natürlich genauso auch Geld spenden, in den Förderkreis bei uns beitreten. Auch das ist wichtig für unsere Arbeit, dass wir unsere Ehrenamtlichen halt gut unterstützt bekommen, dass die halt wunderbar aktiv werden können. Und soweit mein Input und je nach Zeit, ich guck mal.
Leider liegen wir gerade so in den Zeitplan. Wir würden